Herr Professor Röll, Sie arbeiten an der Konzeption von handlungsorientierten und medienpädagogischen Modellen, unter anderem zu Social Media, und haben sich ja intensiv mit Methoden der Medienkompetenzförderung auseinandergesetzt. Welche inhaltlichen Konzepte und Methoden halten Sie zurzeit für besonders bedeutsam?
Das hängt immer ab, wo die Zielrichtung ist. Aus Sicht einer medienwissenschaftlichen Position, wo man überlegt, was, wo, wie wirkt oder in welcher Weise Fragestellungen entstehen, die eine Analyse vorhandener Besitz- und Machtverhältnisse darstellen, ist ein reflexiver Ansatz immer weiterhin noch von Bedeutung. Genauso geht es nie ohne das Wahrnehmen des Subjektes, des Einzelnen. Und von daher kann man sozusagen die Frage so direkt nicht beantworten. Das heißt, alles, was ich seinerzeit als konzeptionelle Auseinandersetzung über das, wie medienpädagogisch sich positioniert, geschrieben habe, dass auf der einen Seite Jugendschutzaspekte im Zentrum stehen, bewahren, dass versucht wird, eben zu analysieren, dass zugleich aber auch die Nutzensaspekte mit reflektiert werden oder im qualitative Fragestellungen erörtert werden, wer, wo, wie, was, wann überhaupt konsumiert und in welcher Weise dies auch hilft für die Ausbildung, für Fortbildungsprozesse oder in welcher Weise eben handlungsorientierte Ansätze helfen, Denk- und Wahrnehmungsprozesse zu fördern oder eben auch ganz spezifische Zielgruppen im Zenit stehen oder im Fokus stehen. So ist weiterhin dies an Relevanz. Allerdings kann man feststellen, dass dieser Aspekt, den ich seinerzeit entwickelt habe, der Navigation, dass der Pädagoge eine andere Rolle bekommt, dass er verstärkt zulässt, dass er Coach wird, dass er Mentor wird, dass er eben nicht vermittelt, nicht weiterbildet im klassischen Sinne, dass er kompetent ist. Und die Klientel, die Kinder, die Jugendlichen sind unmündig, sind defizitär. Das hat sich bewahrheitet, das ist wichtiger geworden. Und es kommt ein neuer Aspekt hinzu. Der Aspekt, den man mit dem Begriff Konnektivismus verbindet. Konnektivieren, vernetzen. Die Vernetzung wird immer wichtiger. Bedeutender wird zunehmend eigentlich, dass man lernt, dass die verschiedenen Möglichkeiten der Verknüpfungen innerhalb dieses Verständnisses betrachtet man als Knoten, dass jedes Element, was die Möglichkeit gibt, die eigene Kompetenzen zu erweitern, jedes Element, was mir hilft, Zugang zu bekommen in einem selbstgesteuerten Lernprozess zu Informationen, zu Webseiten, zu Personen, zu Milieus, dass die immer wichtiger werden. Und dies geschieht über Beziehungskorrelationen. Das heißt, während früher verstärkt eine fachliche Dimension oder eine konzeptionell inhaltliche Dimension im Vordergrund steht, tut die heutige Generation verstärkt Wissen nachfragen und er möchte gebildet werden im Kontext eben auch von schwachen Beziehungen, von Personengruppen, mit denen man in irgendeiner Weise in einem Kontakt steht. Das ist eine andere Qualität. Dadurch wird auch die Vermittlung von Wissen anders. Während wir früher eben Wissen wie und Wissen was in den Vordergrund stellten, wird jetzt das Wissen wo bedeutsamer. Das Lernen des Lernens und das Meta-Lernen hat eine größere Bedeutung und damit wird der Einzelne nicht als isoliertes, sondern als vernetztes Individuum gesehen. Das heißt, im Kontext der Lernprozesse werden Netzwerke deutlicher. Das ergänzt das Modell, das ich damals entwickelt hatte für die Methoden der Medienpädagogik.
Ja, Sie sprachen die heutige Generation schon an. Jugendliche Zielgruppen werden häufig als Digital Natives bezeichnet. Damit sind ja Zuschreibungen über bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten verbunden, die in der digitalen Welt zunehmend an Bedeutung gewinnen. Muss sich die Medienpädagogik und die Didaktik anders verhalten, um diese Zielgruppe zu erreichen? Muss sie sich grundsätzlich wandeln?
Es gibt einen heftigen Disput und Streit, ob es einen generationsspezifischen Lernprozess gibt. Da kann man sich auch einmal zurückerinnern, was bereits 1928 Karl Mannheim da formuliert hat. Er differenziert in Generationslagerung, dass er sagt, dass in bestimmten Phasen die Geburt schon bedeutsam ist, für was, wer, wo, wie, in welchen kulturellen Texten und Kontexten lernt. Und er sagt, es gibt einen Generationszusammenhang. Und da sagt er, es ist nicht gesagt, ob und wie jemand an diesen Veränderungen, die jeweils zeitgeschichtlich basieren, teilnimmt. Und dann sagt er, es gibt eine Generationseinheit, das heißt, dass offensichtlich in bestimmten Phasen viele Menschen gleiche Verarbeitungsprozesse haben, einheitlich reagieren auf Zeitströmungen. Und von daher sozusagen gibt es schon seit längerer Zeit die Idee, dass spezifische Generationen in bestimmten Situationen ähnlich lernen. Das heißt nicht alle. das Milieu, die jeweilige Persönlichkeit, die jeweiligen Medien an sich. Das Medium hat ja auch eine Wirkung in Form der Disposition der Wahrnehmung. Es ist ein Unterschied, ob ich ein Buch lese, das fördert das sequentielle Denken. Ob ich jetzt Fernseh schaue, das fördert das schweifende Denken. Ob ich ins Kino gehe oder ob ich am Computer interaktiv teilhabe. All dies hat eine Konsequenz. Aber wie es verarbeitet wird, kann unterschiedlich sein. Das heißt, wir können nicht pauschal sagen, jeder Jugendliche in einer bestimmten Zeit hat eine spezifische Denk- und Wahrnehmungsweise. Wir können aber sagen, dass in einer bestimmten Phase Dominanzen entstehen, sogenannte Killer-Applikationen, wie zum Beispiel die Checkkarte, wie zum Beispiel das Auto, wie zum Beispiel das Internet, wie Web 2.0 und wie zum Beispiel auch die zunehmenden mobilen Kommunikationstechnologien, ein Smartphone. Und wenn innerhalb einer bestimmten Generation diese jeweilig genutzt werden und gesellschaftlich relevant sind und gesellschaftliche Bedeutung haben, prägt diese Erfahrung die jeweilige Gesellschaft, unabhängig davon, dass Einzelne davon nicht berührt sind. Und das ist für mich von daher schon natürlich eine Herausforderung für die Medienpädagogik, die darauf hinausgeht, dass wir gezwungen sind, auf diese veränderten Denk- und Wahrnehmungsweisen zu reagieren. Allerdings entsteht da folgende Situation. Es gibt sehr viele Untersuchungen, die feststellen, es gibt keinen Unterschied in den Generationen. Weil sie untersuchen nach kognitiv-rationalen Erkenntnisprozessen, die überhaupt nicht in der Lage sind, die Prozesshaftigkeit und die Art und Weise der Disposition der Wahrnehmung zu erkennen, wie sie heute bei Jugendlichen vorhanden sind. Das Interessante ist nämlich, dass bei Kindern und Jugendlichen Denk- und Wahrnehmungsweise prozessiert werden, eben durch diese Medien, die im Wesentlichen als Anlage, als Potenzial zur Verfügung steht, sich aber nicht aktualisieren können, wenn sie konfrontiert werden mit kognitiv-rationalen Konzepten. Das heißt, wenn jemand, der gewohnt ist, über Beziehungskorrelationen zu denken und zu handeln, wenn jemand gewohnt ist, über assoziative Verfahren, über Hypertexte, wenn jemand gewohnt ist, über konnektivistische Dimensionen zu lernen, und er wird konfrontiert mit einem narrativ-sequentiellen Text, hat er keine Chance. Und wenn dann untersucht wird, was er wo wie lernt, aus diesem Kontext des neuen Denkens, scheitert er. Und damit haben wir eigentlich eine Situation, dass fast wie Parallelwelten entstehen, dass auf der einen Seite Kinder und Jugendliche sich Weltwirklichkeit aneignen, über Wischen, über Tasten, über Sinne, über eben auch Körper wahrnehmen, über assoziative, intuitive Denkformen und parallel aber in der Kultur der Erwachsenen sehr oft nur das Beobachtende, das Analytische, das Gesetz des ausgelösten Dritten dominant ist und damit sehe ich eine große Problematik. Und umgekehrt natürlich die Herausforderung, dass wir im Sinne auch der klassischen Reformpädagogik Montessori die Kinder und Jugendliche abholen müssen. Und das heißt, wir müssen uns hinwenden auf die Stärken, auf die Potenziale und die Art und Weise des Denkens, des Wahrnehmens von Kindern und Jugendlichen müssen die respektieren. Und das heißt auch auf Veränderungsprozesse eingehen. Und da erinnere ich noch abschließend an einen Aspekt, der nicht uninteressant ist. Bereits 1945, 47 etwa in diesem Zeitraum schreibt Margaret Mead, dass wir in einer Situation sind eines Wandlungsprozesses, wo früher die Enkel in neue Denk- und Wahrnehmungsweise hineinkamen. Dann sagt sie, in wenigen Jahren wird es so sein, dass die Kinder sozusagen von den Eltern nicht mehr akzeptieren, die jeweiligen Welten. Und dann sagt sie, es wird eine Zeit geben, dass innerhalb von einer Generation die jüngeren Geschwister nicht mehr gleich denken wie die jeweilig älteren Geschwister. Und genau in dieser Phase sind wir.
Nicht nur in Bezug auf Jugendliche, sondern überhaupt im Hinblick auf die medienpädagogische Arbeit kommt ja immer der Begriff Medienkompetenz ins Spiel. Seit Mitte der 90er Jahre ist der Begriff ja in aller Munde. Was bedeutet für Sie Medienkompetenz heute?
Ja, der Begriff Medienkompetenz ist ja zu einem Zeitpunkt von Dieter Bage entwickelt worden, wo er insbesondere versucht, in der Erziehungswissenschaft sich zu etablieren. Das heißt, der hatte ja von Anfang an eine didaktische Implikation. Er ging auch davon aus, von einem universalen Denk- und Wahrnehmungsprinzip. Die Grundidee von Bage ging ja aus von der generativen Kompetenz von Chomsky, dass man wie Grammatik ein Kind automatisch lernt, man Kompetenzen erwirbt. Es ging aus von dem Habitus-Konzept des Aneignungsprozesses durch Erfahrung innerhalb von Milieus. Es ging auch aus von der Idee und Wahrnehmung, dass im Prinzip der Mensch auch vermittelt lernen muss, sich in eine Kultur der Erfahrung hinein zu bewegen. Das heißt, man ging davon aus, dass der Pädagoge erfahren ist, dass er kompetent ist, dass er eigentlich den Kindern und Jugendlichen etwas beibringt, vermittelt wie in einem Erziehungsprozess. Und dieses Verständnis führt dann dazu natürlich, dass der Bereich der Vermittlung von konkreten Fertigkeiten, Fähigkeiten bei diesem Begriff immer mehr im Vordergrund stand. Das führt auch dazu, dass diese hohe Dominanz, wie der Begriff heute wahrgenommen wird, nicht mehr auch die Vielschichtigkeit, die dann letztlich ursprünglich im Begriff vorhanden waren, als Befähigung der Aneignung von Wirklichkeit, als Befähigung der Reflexion, als Befähigung der Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Wahrnehmungswelten, dass dieser verloren gegangen ist und damit eigentlich nicht mehr diese Kraft hat, die er haben sollte. Also ich glaube, dass der Begriff neu formuliert werden muss. Es gibt ja auch in der Fachdiskussion zunehmend die Frage, ob es nicht besser ist, auch Medienbildung zu beschreiben. Also ich glaube, dass es eine Notwendigkeit gibt, sich anzuregen lassen von einem ursprünglichen Bildungsbegriff, also nicht von dem Kompetenzbegriff ausgehend, wie Barge, sondern von dem Bildungsbegriff. Und da kann uns auch Humboldt sogar helfen. Der sagt, dass die Aufgabe von Pädagogik ist, den Menschen dazu zu unterstützen, bei der Aneignung der Welt und ihn dabei zu unterstützen, dass er ein selbstbestimmtes Leben führt. Wobei man natürlich beachten muss, dass natürlich ein Individuum in einer Gesellschaft lebt und dabei auch gesellschaftliche Prozesse eine Rolle spielen. Das heißt aber, die Selbstständigkeit des Individuums als Element, als aktiven Prozess der Selbstbildung zu verstehen, das ist die große Herausforderung. Da muss sozusagen der Medienkompetenzbegriff hin. Und ich glaube, dass ursprünglich dachte ich 5, heute glaube ich, dass es 6 wesentliche Aspekte gibt, die den Kompetenzbegriff oder den Medienbildungsbegriff prägen. Wir müssen davon ausgehen, dass jegliche Sozialisation in der heutigen Zeit etwas mit Medien zu tun hat. Aber es gibt keine Kultur, es gibt keine Pädagogik, es gibt keine einzige Auseinandersetzung in nennenswerter Weise, dass man sich auseinandersetzt mit dem Bilddenken. Es gibt keine Auseinandersetzung mit dem anschaulichen Denken. Es wird ignoriert. Die Medienwelt wird immer als kognitiv-rationale Dimension dargestellt, mit wenigen Ausnahmen. Es gibt die Ausnahmen, aber es ist keine Dominanz. Das heißt, das erste ist aktive Imagination. Die Wahrnehmung des inneren Bildes. Sich auseinanderzusetzen, wie wir von Bildern geprägt werden, wie unser Denken und Fühlen behandelt wird, wie wir sozusagen unbewusst eigentlich eine Wahrnehmungskultur entwickeln, die wir nicht reflektieren. Das wäre für mich ein wesentliches Element für Medienkompetenz. Der nächste Aspekt wäre natürlich die Auseinandersetzung mit der reflektiven Kompetenzen, dass man analytisch auch überprüft und nachdenkt, welche Bedeutung Machtverhältnisse haben und wie welcherweise Manipulationsstrategien vorhanden sind. Das sind Aspekte, die bei vielen Kompetenzbegriffen auch vorhanden sind. Genauso müssten wir uns beschäftigen, wie denn Denken und Handeln, wie Denken zustande kommt. Und da glaube ich, dass der Körper und die Aneignungsform des Realen, die aktive Auseinandersetzung am besten ist. Ich kann zum Beispiel mit einem Seminarkonzept die Fälscherwerkstatt viel schneller überzeugen durch eigenes Tun, als dass ich das mit Sprache tun kann, wenn ich jemand beibringe oder ihn Bilder fälschen lasse. Wer einmal ein Bild gefälscht hat, wird keinem Bild mehr glauben. Was wichtig ist, ist die neue Denk- und Wahrnehmungsweise durch Internet stärker in den Fokus zu stellen. Es ist ein Unterschied, ob ich ein Buch lese. Dieses sequentielle Denken ist nicht vergleichbar mit einem hypertextualen Denken, wie das Internet funktioniert, über Verweistechnologien. Das heißt hypertextuale Kompetenz, bireale Kompetenz, die Unterscheidung von Realität und Virtualität als Amalgam im Lebenswelten von Jugendlichen ist ganz klar erkennbar. Das heißt, sie unterscheiden nicht so deutlich, wie wir das machen. Aber durch die Google-Brille, durch eben auch Augmented Reality, durch Mapping-Verfahren, in denen ich mit Smartphone parallel Meta-Ebenen erfahre über Informationen, vermischen sich die Realitäten und die Virtualitäten sehr, sehr stark. Das heißt, virale Kompetenz. Und halt eben die schon vorher erwähnte Befähigung der Vernetzung. Zunehmend eben die Befähigung zu wissen, mit wem man am besten kommuniziert, um dort auch bestimmte Kompetenzen für sich und Erfahrung und Räume zu erschließen für die Bewältigung des Lebensalltags. Das sind wesentliche Elemente. Das heißt, es geht eigentlich darum, dass die Medien dazu helfen, bei der Transformation von Lebenserfahrung zu unterstützen. Aber nicht in einer Form, wie das früher der Fall war, dass ich der Experte bin, sondern so, dass man in einem komplementären Zusammenhang Anteil nimmt an den jeweiligen Herausforderungen und die Kinder dabei oder Jugendlichen und auch die Erwachsenen unterstützt, dass sie Leben aktiv bewältigen und kritisch reflexiv in der Lage sind, mit den Problemen und Schwierigkeiten und ihren Bedarfen zurechtzukommen.
Wenn man Medienkompetenz als Aneignung von Welt begreift, dann muss man ja zugleich feststellen, dass sich unsere Medienumwelt rasant verändert. Mehr und mehr leben wir in informatisierten Umwelten, wir bewegen uns ständig im Netz, hinterlassen überall Datenspuren. Wie kann aus Ihrer Sicht die Medienpädagogik auf diese Allgegenwärtigkeit von technischer Kommunikation, von Informationsverarbeitung sinnvollerweise überhaupt antworten? Kann sie das überhaupt tun?
Ja, die Medienpädagogik ist da meines Erachtens relativ hilflos in dieser Fragestellung, weil da sehen Sie zum Beispiel den Kontext der Killer-Applikation. Also wenn die Daten heute notwendig sind, damit man überhaupt wahrgenommen wird, ist natürlich das Tor, dass diese Daten wieder benutzt und verändert und missbraucht werden, sehr nah. Umso wichtiger ist natürlich der Versuch und die Anstrengung, dass Medienpädagogik mit dazu hilft, ein bewussteres Verhältnis zu den eigenen Daten zu entwickeln. Aber wenn, wie ich das jetzt erlebt habe, ich in 3 Wochen nicht in der Lage bin, irgendeine Person zu erreichen in einem Jugendzentrum, weil es keine Kontaktdaten mehr gibt, weil man sich digital abschließt, dann ist das eine Exklusion. Das heißt, wer nicht gefunden wird, der später sozusagen nicht wahrgenommen wird, wird in der Gesellschaft große Probleme erhalten. Er wird der Analphabet des 21. Jahrhunderts sein. Das heißt, wir müssen uns öffnen. Wenn wir heute noch uns bemühen, bei einem Arbeitgeber eine Stelle zu bekommen, wird man in Zukunft umgekehrt gefunden werden. Wer nicht gefunden wird, ist nicht existent. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass die Daten von uns in einem Weise kursieren oder dass sie wichtig sind, weil sie sozusagen in verschiedener Weise die Begleiterscheinungen eines Lebens in einer virtuellen Gemeinschaft oder in einer virtuellen Gesellschaft oder einer Wissensgesellschaft sind. Allerdings muss man eben auch sich bewusst sein, dass wenn bestimmte Daten im Netz sind, dass sie eben benutzt werden können zu Zwecken, die ich nicht will. Und deswegen muss man jemand oder muss gelernt werden, was man ins Netz stellt, warum und wieso, mit welchen Zwecken, wie man sein digitales Selbst so präsentiert, dass es letztlich nicht missbraucht werden kann. Und natürlich gibt es ja auch Bereiche, die wir ja auch momentan diskutieren, wo Staaten und andere Institutionen in sehr globaler Weise Vorratsdatensammlungen machen und damit in einer Weise in die Persönlichkeitsrechte eingreifen, die hochproblematisch sind. Auch da müssen wir wachsam sein, aber wir können diese Situation, dass die Daten, die Schnittstelle sind für Kommunikation, Kultur und Partizipation, nicht mehr zurückdrehen.